Dieser Podcast wird präsentiert von eFellows.net, das Online-Stipendium und Karrierenetzwerk.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talent Talks.
Talent Talks, der Karriere-Podcast von eFellows.net.
Ich glaube, meinem jüngeren Ich würde ich mitgeben, mutig zu sein. Einfach sich trauen, Dinge auszuprobieren, ohne sich den Druck zu machen. Das muss jetzt wirklich die Option sein, die für mich passt und richtig ist und wo ich die nächsten 10 Jahre bleibe.
Wie wird man Partner in einer Großkanzlei? Genau darum geht es in dieser Folge. Dafür habe ich eine Anwältin von Freshfields bei mir zu Gast, die in diesem Jahr das Partnerlevel erreicht hat. Mehr verrate ich euch gleich, aber vorher kommen wir zu
Neues aus dem Netzwerk.
Passend zum Thema der heutigen Folge möchte ich euch die LLM-Datenbank von eFellows.net vorstellen. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Master of Laws zu machen und so eure juristische Karriere voranzubringen, dann ist die LLM-Datenbank für euch unverzichtbar. Vergleicht eure Leistungen mit hunderten anonymen Einträgen der eFellows und findet heraus, wie gut eure Chancen stehen, bei eurer Wunschuniversität aufgenommen zu werden. Die Datenbank enthält dabei viele nützliche Infos zu Noten, Sprachtests, Praktika und Vorerfahrungen der Mitglieder. Außerdem erfahrt ihr, für welche Law School es am Ende tatsächlich gereicht hat. So könnt ihr eure Bewerbungen realistisch einschätzen und euch gezielt vergleichen. Die Datenbank ist exklusiv für registrierte Mitglieder verfügbar. Wenn ihr also noch keine habt, solltet ihr jetzt schnell eine kostenlose Mitgliedschaft bei eFellows.net abschließen. Den direkten Link zur Datenbank findet ihr unten in den Shownotes. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Elena Brandt, Partner bei der internationalen Großkanzlei Freshfields. Ich möchte herausfinden, wie Elenas Karriere bis zur Partnerschaft aussah und von welchen Erfahrungen sie am meisten profitiert hat.
Jedes Mal, das kennt man ja in jedem Bereich, wenn man seine Komfortzone verlässt, hat das natürlich eine riesen Auswirkung auf die Entwicklung.
Elena nimmt uns mit auf einen Karriereweg, der von harten Entscheidungen, hilfsbereiten Mentoren, glücklichen Fügungen und viel Arbeit außerhalb der eigenen Komfortzone geprägt ist. Gleichzeitig räumt sie mit vielen Mythen über die Arbeit in der Großkanzlei auf und gibt Einblicke in ihren Alltag als Partner. Ihr könnt euch auf ein offenes Gespräch mit vielen hilfreichen Tipps freuen. Los geht's mit Elena Brandt von Freshfields. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und damit herzlich willkommen bei Talent Talks, Elena Brandt. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Bevor wir richtig einsteigen, wollen wir dich natürlich erstmal kurz kennenlernen. Deswegen stell dich gern mal kurz in ein paar knappen Sätzen vor.
Ich bin Elena Brandt. Ich bin Anwältin hier bei Freshfields seit 7 Jahren im Bereich Datenschutz und Digitalregulierung. Und ich bin in diesem Jahr zur Partnerin befördert worden.
Ja, schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Darum soll es heute auch ein bisschen gehen, um deinen Karriereweg und um deinen Aufstieg bis hin zur Partnerin. Du sagst, du bist seit 7 Jahren Anwältin. Dem ging ja ein bisschen was voraus. Mutmaßlich ein Jurastudium. Wie bist du denn damals zu den Rechtswissenschaften, zum Jurastudium gekommen?
Ja, ich glaube, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil mein persönlicher Weg zu Jura, zu Rechtswissenschaften nicht gerade ein geradliniger Weg war. Ich bin tatsächlich gestartet und habe die ersten 20 Jahre bis zu meinem Abitur im Grunde einen Weg als Konzertpianistin gegangen und habe diese Karriere verfolgt. Mhm. Und habe mich dann relativ kurzfristig, also im Grunde kurz vor Einstieg ins Studium damals entschieden, ich möchte doch was vollkommen anderes machen, zur Überraschung vieler Menschen in meinem Umfeld, auch Familie und Freunde, weil es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt absolut nicht auf dem Radar war. Ich glaube, wenn ich mich zurückentsinne, was mich damals dazu veranlasst hat, meinen Weg zu ändern, war vor allen Dingen diese Bandbreite an Berufsmöglichkeiten, die man natürlich hat. Also ich hatte ganz stark das Gefühl, dass wenn man Jura studiert, wenn man das Studium hinter sich bringt, dann hat man eine ganz, ganz stabile Basis, ein ganz starkes Fundament, mit dem man hinterher sehr vieles anfangen kann. Und dieses sehr vieles Anfangen, also im Grunde alle Berufsbilder, die ich mir damals angeguckt habe, sei es Anwältin oder Richterin oder ich weiß, EU-Institutionen haben mich damals extrem begeistert und fand ich auch sehr spannend. Ich fand das alles sehr spannend. Mhm. Das heißt, das war so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich jetzt nicht entscheiden, aber was immer ich machen möchte später, dieses Studium bietet mir einfach ein sehr, sehr starkes Fundament dafür. Und das war im Grunde der Grund, warum ich mich damals entschieden habe, doch Jura zu machen, trotz der Passion, die ich nach wie vor pflege für Musik und Klavier.
Okay, das heißt, du hast das Klavier oder das Piano noch nicht komplett an den Nagel gehangen, sondern verfolgst es in deiner Freizeit weiter?
Ja, ich muss sagen, ich bin vom Typ her, vom Charakter her schon so, dass ich sehr gut im Abhaken von Themen bin. Das heißt, es war damals eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich, etwas vollkommen anderes zu machen. Es war tatsächlich mein erfolgreichstes Klavierjahr damals, mein Abiturjahr, mit sehr vielen Preisen und Auszeichnungen und dann zu sagen, das war's jetzt. Aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung dann getroffen hatte, mit sehr viel Unterstützung natürlich von meiner Familie, die mich da sehr gut beraten hat. Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, habe ich niemals zurückgeguckt. Ich habe es natürlich niemals bereut, aber ich habe auch nie dieses Hätte, und was wäre, wenn in meinem Kopf durchgespielt. Insofern, es ist eine Passion, es ist mittlerweile ein sehr geschätztes Hobby, aber nicht mehr mein berufliches Terrain.
Und nach deinem Jurastudium bist du dann direkt geradewegs zu Freshfields gekommen oder wie war der Weg bis zu Freshfields?
Es war ein direkter Weg tatsächlich zu Freshfields, wobei ich sagen muss, wenn ich zurückdenke, wie es kam, dass ich zu Freshfields gekommen bin, da war sehr, sehr viel Zufall im Spiel damals. Also es war nicht so, dass ich eine Vorstellung davon hatte, was ist eine Großkanzlei, welche Großkanzleien gibt es, was unterscheidet die Großkanzleien, sondern es waren viele Zufallsfaktoren. Ich war damals am Lehrstuhl bei uns in Bonn, am Lehrstuhl für Arbeitsrecht damals und da gab es Kollegen, die gerade als Anwälte bei Freshfields angefangen hatten, natürlich Positives berichtet hatten. Ein Studienkollege von mir war damals im IP-IT-Team von Professor Dr. Norbert Nolte. Das war auch das Team, wo ich dann später angefangen habe, der natürlich auch Positives berichtet hatte. Sodass ich so einige Touchpoints hatte zu Freshfields und mir dachte, warum eigentlich nicht? Da war natürlich so ein bisschen Neugierde auch dabei, dass ich dachte, naja, im schlimmsten Fall nehme ich einfach eine zusätzliche Erfahrung mit und dann kann ich wenigstens mitreden und weiß, wie sowas Kanzleileben in einer Großkanzlei aussieht. Also das war zumindest so der Einstieg und ich habe damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später eine Referendarin bei Freshfields angefangen. Aber ich glaube, die Motivation dann tatsächlich auch meinen Berufsstart bei Freshfields zu machen, der war natürlich weniger zufällig. Da habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht und habe ja tatsächlich auch im Referendariat auch andere Kanzleien kennengelernt, mir auch andere Dinge angeguckt. Und da hatte ich einfach sehr stark das Gefühl, dass wenn ich große, spannende Mandate machen will und vor allen Dingen international arbeiten möchte, dann ist Freshfields einfach die Adresse, wo ich anfangen möchte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Freshfields definitiv eine sehr gute Ausbildung bietet. Also selbst wenn ich mich entscheiden sollte, irgendwann woanders hinzugehen, und das weiß man natürlich als Berufsanfänger nicht, ob man nicht doch einen anderen Weg einschlagen wird, dann wusste ich, habe ich im Zweifel eine sehr, sehr gute Ausbildung mitgenommen. Ich glaube, noch ein dritter Aspekt war, ich erinnere mich, dass dann irgendjemand sagt, dass ich mit dem Gedanken gespielt hatte, bei Freshfields anzufangen, dass dann irgendjemand sagte, naja, also wenn du bei Freshfields anfängst, dann musst du das schon auch abliefern. Und ich glaube, gar nicht unbedingt, dass ich mich da irgendwie herausgefordert gefühlt habe oder gedacht hätte, oh ja, der Person muss ich jetzt aber auch zeigen, dass ich das auch kann, sondern vielmehr, dass ich dachte, oh, also als ambitionierter Mensch mit gerade einem ordentlichen Abschluss in der Tasche, ich dachte, okay, das scheint auch etwas zu sein, wo man tatsächlich irgendwie auch die Möglichkeit hat, sich zu beweisen und wo man tatsächlich auch einen gewissen Anspruch an die Qualität auch legt. Und das wollte ich mir, glaube ich, selber einfach nicht unbedingt beweisen, aber einfach mal gucken, ob ich das eigentlich schaffe. Und ich würde vermuten oder hoffen, dass wir diesen Anspruch bei Freshfields nach wie vor haben, was ich damals als sehr, sehr positiv empfunden habe.
Ja, und du bist ihm scheinbar auch gerecht geworden, wenn du jetzt es bis zur Partnerin geschafft hast. Wer mehr über Freshfields erfahren möchte, der kann entweder mal in unsere Folge vom Mai bei Talent Talks reinhören. Dort hat deine Kollegin Estella aus Wien nämlich Freshfields schon etwas genauer vorgestellt. Oder ihr schaut mal auf dem Porträt bei eFellowsNet vorbei. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zu Freshfields. Ich würde jetzt eigentlich auch genau da ansetzen, Elena, weil wir sind jetzt schon bis zu Freshfields gekommen in deiner Vita, bis zu deinem Einstieg dort. Und du hast am Anfang schon gesagt, du bist seit kurzem Partnerin. Wie muss man sich deinen Arbeitsalltag als Partnerin vorstellen? Was macht man in einer Großkanzlei als Partnerin? Und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von den Tätigkeiten oder den Ebenen davor, die du bei Freshfields bekleidet hast?
Ja, es sind, glaube ich, viele verschiedene Aspekte, die man als Partner oder in der Rolle als Partner abdeckt. Es ist natürlich zum einen die strategische Beratung von Mandanten und da ist, glaube ich, der große Unterschied gegenüber den Karrierestufen davor, ist, dass man viel, viel näher an den Entscheiderebenen auf Mandantenseite dran ist. Das heißt, man ist weniger in dem, ich liefere jetzt den inhaltlichen Input, sondern es ist wirklich mehr so der strategische Layer, der nach oben drauf kommt. Das unterscheidet im Grunde die Partnerrolle von der eines Associates. Es ist natürlich auch die inhaltliche Verantwortung. Es ist natürlich, macht einen Unterschied, ob ein Associate die inhaltliche Arbeit macht und vorbereitet. Als Partner muss man natürlich das alles, trägt man einfach die Verantwortung für die inhaltliche Beratung. Ein anderer Aspekt, der bei einem Partner natürlich viel, viel mehr im Vordergrund steht als bei einem Associate oder auch bei einem Senior Associate, ist die Akquise. Ich trage natürlich als Partnerin auch eine Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg der Kanzlei oder auch den wirtschaftlichen Erfolg meines Teams. Und ein dritter Aspekt, den ich an der Stelle noch benennen würde, ist dann wahrscheinlich die Teamführung. Und damit meine ich nicht nur Begleitung des Teams und die Verteilung der Aufgaben und der Mandate, aber natürlich auch den Ausbildungsaspekt. Das ist durchaus etwas, was man natürlich auch in der Senior Associate-Rolle schon irgendwo mitmacht. Da hat man natürlich auch irgendwo schon ein Team um sich herum, wo man sich auch um die Ausbildungsaspekte kümmert. Aber als Partner ist man da natürlich viel, viel mehr auch in der Verantwortung und auch in der Bandbreite an Themen, die man da abdeckt.
Okay. Das klingt sehr, sehr vielfältig, auch gerade der wirtschaftliche Erfolg, für den du dann auch mitverantwortlich bist. Ist es das höchste Level, was man innerhalb von Freshfields erreichen kann?
Im Grunde ja. Also wir haben natürlich noch innerhalb der Kanzlei verschiedene Positionen, Managing-Positionen und verschiedene Leitungsfunktionen. Aber im Grunde ist der Partnerstatus ein durchgängiger, der für alle gilt dann, ja.
Und nun bist du erst seit 7 Jahren bei Freshfields. Ist es ein üblicher Zeitraum auf dem Weg bis zur Partnerschaft? Weil für mich klingt das jetzt wahnsinnig schnell. Also wie ist denn da so der normale Zeitplan? Kann man den so ausmachen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und für mich klang das gar nicht so schnell, weil man hat schon das Gefühl, okay, man hat eine ganze Menge Arbeit reingesteckt und ist auch schon seit Ewigkeiten an dieser auf dieser Karriereleiter irgendwo auch unterwegs. Aber es ist tatsächlich, wenn man sich den Durchschnitt anschaut, wie viele Jahre es dauert, bis man Partner wird, es sind 7 Jahre doch sehr, 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 sehr kurz und sehr, sehr schnell. Es kann natürlich auch so eine Dynamik haben, dass sich ein bestimmter Bereich massiv wächst. So war es zum Beispiel in meinem Bereich. Wenn ich zurückdenke, Datenschutz vor 10 Jahren, als ich anfing, war ein relativ kleiner Bereich und war im Grunde noch gar kein riesengroßes Thema. Und dann kam die DSGVO, dann kamen die ersten internationalen Mandate und jetzt sprechen wir natürlich auch gar nicht mehr von Datenschutz, sondern von einer Datenregulierung, von einer Digitalregulierung. Das ist natürlich ein Bereich, der massiv gewachsen ist in den letzten Jahren und mit Sicherheit auch noch weiter wachsen wird. Da gab es natürlich irgendwo einen Push, dass man gesagt hat, da brauchen wir jetzt mehr Partner, da müssen wir unsere Partnerbench erweitern. Da habe ich natürlich in dem Fall sehr stark von profitiert, dass einfach dieser Need auf einmal da war.
Okay, also neben Talent und Können, was zweifelsohne die wichtigsten Kriterien sind, war es auch einfach in deinem Fall auch die Gunst der Stunde, dass einfach verschiedene Kriterien dort zusammengepasst haben, richtig?
Richtig, ja.
Okay, und kannst du dich auf deinem Weg bei Freshfields noch an so ein paar Stationen erinnern, die dich vielleicht besonders geprägt haben oder die dir besonders inhaltlichen oder menschlichen Push gegeben haben und dabei geholfen haben, wo du heute stehst?
Ja, also in jedem Fall, wenn ich in meinem Fall zurückdenke, waren die besonderen Momente, die meinen Weg besonders geprägt haben, sicherlich meine Secondments. Ich hatte das Glück oder das Privileg, einige Stationen, Auslandsstationen mitgenommen zu haben. Ich war beispielsweise in unserem New Yorker Office, in London, in Brüssel, im Silicon Valley. Und das hat sich, muss ich sagen, im ersten Moment jedes Mal angefühlt wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Und man natürlich umgeben ist von neuen Teams, neue Partner, neue Mandate, neue Mandanten. Auch da muss man sich jedes Mal neu zurechtfinden. Das ist mit Sicherheit zu Beginn sehr herausfordernd. Ich muss aber sagen, jede dieser Erfahrungen hat mich extrem geprägt. Ich bin jedes Mal herausgegangen aus diesen Situationen mit sehr viel positiven Einflüssen. Es hat mir mit Sicherheit geholfen, mein internes Netzwerk innerhalb der Kanzlei relativ schnell aufzubauen. Das heißt, ich wusste, wen kann ich für welche Themen ansprechen. Die Leute wussten, für welche Themen können sie mich ansprechen. All das ist natürlich sehr nützlich. Das kann ich in jedem Fall mitgeben als Tipp auch vor diesen Situationen, wo man im ersten Moment vielleicht etwas Respekt hat, nicht zurückzuschrecken, sondern wirklich in dieses kalte Wasser zu springen, weil das genau die Momente sind, wo man gestärkt herausgeht und sehr viel für seine Karriere und für seine persönliche Entwicklung mitnimmt.
Also profitierst du sozusagen auch bis heute von diesen Kontakten, die du in den Secondments aufgebaut hast?
Definitiv, ja.
Okay, da finde ich, das ist schon mal ein guter Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal raus aus der Komfortzone gehen und Chancen ergreifen, die sich einem so bieten. Wir haben eben darüber gesprochen, dass du auch besonders von Menschen auf deinem Weg profitiert hast, die dich in einer besonderen Form vielleicht unterstützt haben, die du bis heute auch anrufen kannst in bestimmten Fällen. Nun engagierst du dich ja selber bei Freshfields auch in bestimmten Initiativen für Nachwuchsjuristinnen zum Beispiel. Ich habe da gefunden, du bist im Female Talent for Tech Programm zum Beispiel aktiv. Was steckt denn hinter dieser Initiative? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Das finde ich sehr schön, dass wir auf diese Initiative zu sprechen kommen, denn da brennt tatsächlich mein Herz für. Also ich muss auch da vielleicht ein bisschen Kontext geben, wie diese Initiative überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben sie ins Leben gerufen, ich meine 2020, das war so kurz vor der Pandemie. Zu dem Zeitpunkt war einfach die Situation bei uns im Team auch die, wir waren damals ein viel, viel kleineres Team hier in Düsseldorf, unser kleines Data-Team. Und wir waren bei uns in unserem Team nur zwei Frauen, was relativ augenscheinlich die Minderheit war.
Was und macht das es war in aber Prozent aus ungefähr?
Das waren damals 2 von circa 10.
Okay.
Und das war relativ wenig. Und das Gleiche haben wir im Grunde aber auch häufig gespiegelt bekommen auf Mandantenseite. Das heißt, wenn wir uns vor allen Dingen unsere Tech-Mandanten angeguckt haben, auch da war häufig, war auf der Gegenüberseite, hatten wir es mit Männern zu tun. Wenn wir uns die Pipeline angeguckt hatten an wissenschaftlichen Mitarbeitern, Referendaren, aber auch Bewerbungen für Anwaltsstellen bei uns, die bei uns für unser Team hereinkamen, dann waren das sehr, sehr häufig, wirklich 90% waren das Männer. Und da haben wir gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Da muss ja irgendwas dahinter stecken, dass sich Frauen vielleicht abgeschreckt fühlen von dem Bereich, dass sich diese Tech-Komponente vielleicht auch weniger zutrauen. Und da haben wir gedacht, müssen wir was machen, müssen wir was ändern, da müssen wir uns vielleicht irgendwie anders präsentieren. Aber vielleicht aber auch einfach die vielen tollen Frauen, die es in der Tech-Branche ja auch gibt, müssen wir die vielleicht visibler machen. Da haben wir dann diese Initiative ins Leben gerufen, die im Grunde ja so ein Mix ist aus einer Recruiting-Initiative, weil das ist ein Programm, bei dem sich dann junge Talente bei uns bewerben. Die müssen natürlich durch so einen Bewerbungsprozess, um eingeladen zu werden. Es ist aber auch eine Networking-Komponente dabei, denn dann zu diesen Events, die wir dann in regelmäßigen Abständen veranstalten, kommen dann unsere Mandantinnen. Das heißt, es ist natürlich auch unter den Tech-Mandanten, die dann vor Ort sind, es ist natürlich auch Networking. Und im Grunde ist die Idee, dass dieser Pool an jungen Talenten, die dann zu dieser Veranstaltung kommen, dass sie sehen, was gibt es denn für einzigartige Karrierewege im Bereich Tech? Wie kommt man dahin? Das ist nämlich in ganz, ganz vielen Fällen, glaube ich, kein geradliniger Karriereweg, sondern es sind die Frauen fangen ganz häufig in anderen Branchen an und dann kommen sie irgendwo dahin. Und dann spricht man natürlich über Aspekte wie ist das so als einzige Frau in einem Tech-Unternehmen oder in einem Team, wo man vielleicht mit Ingenieuren zu tun hat, die vielleicht auch überwiegend männlich sind. Gibt es da bestimmte strukturelle Herausforderungen? Wie findet man also seinen Platz? Also es geht viel um Karrierewege, um aufzuzeigen, wie kann man trotzdem, trotz dieser Hindernisse vielleicht auch erfolgreich sein. Es geht natürlich auch um inhaltlichen Austausch zu aktuellen Themen, die für Tech-Unternehmen gerade relevant sind. Es ist also durchaus eine sehr anspruchsvolle auch Veranstaltung, aber es ist ein sehr schönes Format. Zumindest anhand des Feedbacks, das wir regelmäßig dann auch einsammeln nach diesen Veranstaltungen, ist das etwas, wovon natürlich alle Seiten profitieren. Wir, weil wir tolle junge Talente kennenlernen, aber auch die Unternehmen, die natürlich genauso an diesem Pool an jungen Talenten interessiert sind, aber auch dieses Networking, dass man sich zu inhaltlichen Themen austauschen kann.
Das heißt aber, nur damit ich es richtig verstehe, dass dieses Recruiting oder dieser Bewerbungsprozess, der setzt schon zum Berufseinstieg an. Also ich muss nicht schon berufstätig sein, um in dieses Programm reinzukommen.
Richtig, das sind Studenten in aller Regel, wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare, ja.
Okay, und damit wir das Thema einmal sauber abschließen, gibt es vielleicht schon so eine kleine Erfolgsbilanz, die du nach 6 Jahren, die jetzt diese Initiative existiert, schon ziehen kannst?
Also zumindest anhand unseres Teams kann ich sagen, dass wir mittlerweile bei einer Frauenquote von fast 50% sind. Also ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht mehr vor Augen, aber rein optisch würde ich sagen, sind wir bei 50%, was natürlich, finde ich persönlich, einen großen Unterschied macht auf die Teamdynamik, darauf, wie werden Dinge diskutiert, welche Positionen werden eingenommen. Finde ich, ist immer schöner, wenn man mit einem diversen Team zu tun hat, um eben verschiedene Blickwinkel auch abzudenken. Und da sind wir, glaube ich, sehr weit vorn dabei.
Super, also der richtige Weg ist sozusagen eingeschlagen. Und gibt es neben dem Female Talent for Tech Programm noch weitere Initiativen oder Programme bei Freshfields zur Frauen- oder auch zur Diversity-Förderung oder ähnliches?
Frauenförderung speziell nicht. Wir haben ganz tolle andere Programme, die mittlerweile jedenfalls auch für männliche Associates bei uns offen stehen. Da ist zum Beispiel, bin ich ein riesengroßer Fan von unserem Global Sponsorship Program. Das ist ein Programm, das ist für ein Jahr ausgelegt und da werden Anwälte, die schon in einer Senior-Rolle sind und im Grunde auf dem Weg, Counsel oder Partner zu werden bei uns, werden ein Jahr begleitet. Und das ist ein Programm, das setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Da ist Coaching, individuelles Coaching dabei, da ist Mentoring dabei. Das heißt, man kriegt einen Sponsor, einen erfahrenen Anwalt an die Seite gestellt, mit dem man sehr, sehr regelmäßig Termine hat und sich austauscht, der Ideen hat, wie man vorankommt und welchen Baustellen man möglicherweise zu arbeiten hat. Aber ich glaube, der relevanteste Aspekt bei diesem Programm ist dieses Networking. Man ist in einer relativ kleinen Gruppe. Es waren, meine ich, so in meinem Jahrgang waren es um die 20 Anwältinnen vielleicht aus allen unseren Büros, die es so gibt, ist man für ein Jahr im Grunde in diesem Programm drin. Und das ist für Networking-Aspekt, weil die Gruppe eben relativ klein ist. Es ist wahnsinnig toll zu schauen, wo steht man, wie kann man vielleicht Dinge zusammen vorantreiben und welche Themen hat man da, die man vielleicht irgendwie auch zusammen anpacken kann.
Lass uns nochmal zum Thema Frauenförderung zurückkommen, bitte. Du hast gesagt, in deinem Team hat sich's schon deutlich in Richtung Parität sozusagen entwickelt im Team. Ich habe eine Studie gefunden von der Albright-Stiftung, ist schon ein bisschen älter, vom 1.3.25, die den Frauenanteil auf Partnerebene in verschiedenen Großkanzleien miteinander vergleicht. Und da ist Freshfields zumindest im März 2025 auf Platz 1 gelandet, allerdings nur mit 21,1% Frauenanteil auf Partnerebene. Einmal die Frage, Platz 1, also wie hat Freshfields das schon geschafft? Und zweite Frage gleich nachgestellt, wo steht Freshfields vielleicht heute und was gibt es da für weitere Initiativen, um diesen Anteil zu erhöhen?
Die genauen Zahlen kann ich dir, glaube ich, gar nicht sagen, aber es ist in jedem Fall, dürfte es mittlerweile noch mal höher sein. Zu deiner Frage, wie sind wir da hingekommen? Ich denke, es hat weniger mit den aktiven Fördermaßnahmen zu tun. Es hat mehr, glaube ich, damit zu tun, mit Chancenwahrnehmung und wie sehen die Frauen selbst ihre Chancen, in der Kanzlei ihren Karriereweg zu gehen. Ich glaube, dadurch, dass sich da einfach immer mehr Vorbilder finden, also Frauen, die möglicherweise sogar Kinder haben und trotzdem diesen Weg gehen, verschiedene Modelle, dass auch Kolleginnen, die möglicherweise Teilzeit machen, trotzdem Partnerinnen werden, dass sich einfach viele Frauen einfach diesen Weg viel, viel mehr zutrauen mittlerweile, weil man sieht, es gibt eben nicht nur den einen Weg und ich muss auch nicht alles, was mir möglicherweise wichtig ist, aufgeben, um dahin zu kommen, sondern es gibt viele verschiedene Modelle, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und es gibt eben nicht nur das eine Modell. Und ich glaube, das ist so der Push. Was wir, glaube ich, eine Zeit lang gesehen haben, ist, dass sich viele Frauen entschieden haben, vorzeitig auszusteigen. Nicht, weil sie mussten oder weil man denen irgendwie das Gefühl vermittelt hat, sie können bei Fresh jetzt nicht Partnerin werden, sondern einfach, weil sie gedacht haben, ich sehe aber keine Partnerin mit Kindern. Das heißt, wenn ich mich entscheide, Kinder zu bekommen, dann gehe ich möglicherweise woanders hin. Und ich glaube, das hat sich massiv gewandelt. Nicht nur bei Fresh, jetzt auch in anderen Kanzleien, dass man immer mehr Frauen sieht, die eben beides haben und die trotzdem ihren Karriereweg gehen.
Also ist Sichtbarkeit eigentlich dort fast das Wichtigste. Ist das auch der Grund, warum du dich in diesem Nachwuchsprogramm oder in diesem Nachwuchsbereich auch engagierst? Wir haben ja dein straffes Aufgabenprogramm als Partnerin schon gehört und trotzdem nimmst du dir dafür noch Zeit?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass man als Team nur dann erfolgreich ist, wenn man tolle Menschen um sich herum hat, die an einem Strang ziehen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass diese Zeit und diese Energie, die man investiert, um Kollegen zu fördern und zu unterstützen, dass das eine gut investierte Zeit ist. Denn je besser mein Team ist, desto erfolgreicher sind wir. Das ist also eine Mentalität, das ist keine One-Man-Show, da müssen alle mitziehen. Und wenn wir jemanden haben, der ein bisschen schwächelt, dann wirkt sich das irgendwo auf das Team aus. Insofern bin ich sehr engagiert und ich muss auch zugeben, dass dieser Aspekt der Teamführung, der Ausbildung von Juristinnen, das ist so der Aspekt, der mich auch am meisten erfüllt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass diese ganzen neuen Perspektiven und die jungen Talente in dein Team aufgenommen werden oder du auch anderweitig mit jungen Nachwuchstalenten in Kontakt kommst. Was sind denn so Fragen, die du immer wieder gestellt bekommst oder vielleicht auch Unsicherheiten von jungen Juristinnen und Juristen? Irgendwas, wo du immer denkst, ja, das ist doch klar, da möchte ich euch weiterhelfen. Vielleicht erreichen wir heute mal eine größere Masse und können gleich ganz vielen diese Fragen beantworten.
Ja, ich glaube, da sind mehrere Fragen komplexer. Zum einen ist, glaube ich, so der Klassiker, wenn ich auf Recruiting-Events auf junge Studenten treffe, sind allerlei Klischees, die mit Großkanzleien verbunden sind. Das ist durch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf. Da bemühe ich mich immer, ein realitätsnahes Bild zu zeichnen. Es ist natürlich ein Beruf in einer Großkanzlei, als Anwalt in einer Großkanzlei ist natürlich herausfordernd. Natürlich muss man sich da viel organisieren, wenn man beides haben möchte. Aber es ist zum einen durchaus förderlich. weiterhin Hobbys zu haben. Ich habe beispielsweise nach wie vor mein Abonnement in der Tonhalle hier in Düsseldorf. Ich spiele weiterhin Klavier. Alles das ist für mich wichtig. Ich habe einen 3-jährigen Sohn. Mhm. Da muss man sich natürlich organisieren. Aber es ist zum einen förderlich, um den Kopf frei zu bekommen. Und zum anderen ist es natürlich auch absolut möglich, das umzusetzen. Und ich glaube, der andere Themenkomplex, der gar nicht mal so ganz spezifisch, aber natürlich auch die Rechtsbranche betrifft, ist das Thema, was macht eigentlich KI, welchen Einfluss hat die KI auf das Berufsbild? Und da begegnen mir sehr viele Unsicherheiten, gerade bei den jungen Studenten im Hinblick auf, ist eigentlich das Studium, so wie wir es kennen, noch geeignet und bietet das die richtige Basis für diesen Anwaltsberuf, wenn man auch weiß, wie viel Einfluss KI mittlerweile hat. Und da ist meine Antwort auch ganz klar, dass natürlich hat KI einen Einfluss auf den Anwaltsberuf. Was wir aber definitiv nicht sehen, und der Trend zeichnet sich in keiner Weise ab, ist, dass das Berufsbild eines Anwalts an sich verschwinden wird. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass man als Anwalt ein anderes Skillset benötigt. Und das sehen wir natürlich auch bei der jüngeren Generation an Anwälten, dass sie auch mit deutlich mehr Tech-Affinität in den Beruf starten und mit einem viel, viel größeren Selbstverständnis, wie nutze ich diese Tools, um meine Effektivität zu verbessern, meine Effizienz zu verbessern. Aber alles das ersetzt natürlich nicht den Beruf eines Anwalts, also die Erfahrung, die man braucht, die menschliche Komponente. Alles das ist natürlich nicht durch ein KI-Tool in irgendeiner Form zu setzen. Insofern ist die Antwort, dass man natürlich sich anpassen muss, dass man in der Hinsicht im Hinblick auf die technische Entwicklung Schritt halten muss und genau wissen muss, auf welche Art und Weise setzt man diese Tools ein und wie integriert man das in seine Workflows. Unmittelbare Gefahr für den Beruf an sich sehen wir da aber nicht.
Das heißt aber trotz allem, ein Commitment gegenüber der KI ist schon Grundvoraussetzung. Ne? Also wer da jetzt sagt, dagegen sperre ich mich oder das möchte ich in meine Arbeit nicht integrieren, der hat dann praktisch auch keine Chancen mehr in Zukunft.
100% ja.
Ich fand am Anfang noch eine Sache ganz spannend, die du gesagt hast. Du hast praktisch ja sogar eine Empfehlung dafür ausgesprochen, das Privatleben nicht zu vergessen. Das finde ich gerade für unsere jungen, ambitionierten Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend, weil man dann, glaube ich, schon eher dazu neigt zu sagen, ich schmeiße mich jetzt hier 100-120% rein, ist am Anfang sicher sehr lobenswert, aber du rätst dann schon dazu, auch nicht zu vergessen, den Ausgleich immer wieder zu suchen, ja?
Definitiv. Ich finde so diese Komponente, dass man den Kopf frei hat und auch die Energie und wir sprechen auch von Disziplin und welche Eigenschaften muss man mitbringen, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Diese Disziplin bekommt man nur jeden Tag, diese Bereitschaft 100% zu geben, bekommt man nur hin, wenn man einen gewissen Ausgleich schafft. In welcher Form auch immer. Bei den einen ist es Sport, bei den anderen ist es Musik, bei den dritten ist es Zeit mit der Familie. Aber irgendeinen Ausgleich muss man sich schaffen und irgendeine Strategie in der Hinsicht entwickeln, um den nötigen Ausgleich zu finden und um erfolgreich zu sein.
Okay, und ich habe noch eine Frage, bevor wir dann mal zu einer kleinen anderen Kategorie kommen. Du würdest dich ja selber, glaube ich, schon inzwischen als Mentorin bezeichnen, für dein Team, aber auch für andere Nachwuchstalente, Nachwuchsjuristinnen und hast selber auch davon profitiert, von Mentoring. Was macht denn aus deiner Sicht gutes Mentoring aus? Also vielleicht auch mit Hinblick auf eure Initiativen und Programme bei Freshfields, aber auch darüber hinaus.
Ich denke, es sind mehrere Aspekte. Es ist zum einen Konsistenz. Ich glaube, Mentoring ist nicht etwas, das man effektiv gestalten kann, wenn man sich einmal im Jahr sieht oder auch einmal im halben Jahr. Es muss ein Austausch sein, der eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und im Hinblick auf die Qualität des Austauschs würde ich sagen, Offenheit. Also in beide Richtungen. Es muss schon irgendwo ein Safe Space sein. Das heißt, die Person muss sich hinreichend wohlfühlen, um über die Dinge zu sprechen oder sprechen zu können, die sie beschäftigen. Dann legt man natürlich irgendwo Unsicherheiten offen, vielleicht auch irgendwo private Themen offen. Das macht man natürlich nur, wenn man ein gewisses Vertrauensverhältnis hat. Deswegen finde ich, kann man dieses Mentoring auch niemanden aufzwingen. Bei uns sind zum Beispiel die meisten, wenn ich darüber nachdenke, so ausgelegt, dass man sich den Mentor auch selber aussucht. Das finde ich ist schon ein wichtiger Aspekt, denn es gibt viele Menschen, die ich persönlich bei uns in der Kanzlei schätze, die ich vielleicht auch bewundere für ihre Art, wo ich aber nicht das Vertrauensverhältnis habe, dass ich mich in einem Mentoring wirklich öffnen würde. Während bei anderen Personen habe ich einfach von vornherein irgendwo eine größere Nähe und da profitiert man sehr viel mehr von dem Mentoring. Deshalb finde ich, ist es super wichtig, dass man eine gewisse Vertrauensbasis auch innerhalb des Teams hat, weil da ergeben sich ja häufig diese Mentoring-Situationen, sowohl im Verhältnis Senior Associate zu Junior Associate, als auch Partner zu den einzelnen Teammitgliedern, dass man ein gewisses Vertrauensverhältnis schafft. In dem Zusammenhang finde ich super wichtig, dass man eine gewisse Präsenzkultur hat. Ich finde es sehr, sehr herausfordernd zumindest, vielleicht nicht unbedingt schwierig, aber sehr herausfordernd, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen im rein virtuellen Umfeld. Das finde ich schon wichtig, dass man das nutzt, um eben diese Vertrauensbasis zu schaffen. Und dann ergibt sich auch automatisch diese Offenheit und ein ehrlicher, offener Austausch, das auch in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich mich mit einem Associate unterhalte, gebe ich von mir auch einiges preis. Also ich habe absolut kein Thema damit, auch über meine persönlichen Fails zu sprechen, Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, um darüber zu berichten, was ich daraus gelernt habe. Finde ich wichtig, dass man das eben, dass man nicht so eine Blenderkultur in diesen Gesprächen an den Tag legt, sondern offen kommuniziert über Dinge, die bei mir möglicherweise auch nicht gut gelaufen sind, damit die andere Person eben auch daraus lernen kann. Aber das fördert im Grunde auch die Offenheit auf der anderen Seite.
Also die klassische Chemie, die stimmen muss, das ist so das A und O, was wir mitnehmen können. Okay, Elena, wir unterbrechen mal kurz hier an der Stelle, denn wir haben bei uns im Podcast eine feste Kategorie und die nennt sich
Match Me If You Can.
Genau, Match Me If You Can ist jetzt angesagt und jetzt geht es darum, dass du mir ganz kurz bitte antworten sollst. Das können jetzt Ja-Nein-Fragen sein, die dich erwarten, entweder oder Fragen oder vielleicht auch mal eine Satzvervollständigung. Bist du bereit?
Ja.
Dann geht's los. Sommer oder Winter?
Sommer.
Podcast oder Buch?
Finde ich beides gut, aber ich habe eine Präferenz für Bücher.
E-Mail oder Anruf?
E-Mail.
Spezialistin oder Generalistin?
Spezialistin.
Verhandeln oder beraten?
Beraten.
Eine Eigenschaft, die mich weit gebracht hat, ist?
Disziplin.
Feedback geben oder Feedback bekommen?
Oh, beides gut, ehrlich gesagt.
Feedback geben oder Feedback bekommen?
Feedback bekommen.
Wenn ich an meine ersten Berufsjahre zurückdenke, dann?
Dann vor allen Dingen an eine Welt ohne Homeoffice und ohne KI.
Mein wichtigstes Karriere-Learning war?
Dass man sich nicht verstellen muss, um etwas zu erreichen.
Mein Wunsch für die nächste Generation von Juristinnen ist?
Dass sie die Möglichkeiten der technischen Entwicklung nutzen, um das Berufsbild zu prägen und voranzubringen.
Danke, Elena, das war's schon. Super, das mit den kurzen Antworten hat gut geklappt. Ich habe noch ein paar Rückfragen an dich. Bei der Frage, eine Eigenschaft, die mich weit gebracht hat, ist, hast du gesagt, Disziplin. Wann hast du, gut, du bist, ja, das kommt vielleicht aus deiner Zeit sogar schon als Konzertpianistin, oder? Also ich glaube, ohne Disziplin hättest du wahrscheinlich schon den Erfolg dort nicht gehabt. Wie zieht sich das durch deine Karriere durch, also diese Disziplin? Woran machst du das fest?
Ich glaube tatsächlich, das war so eine Zeit, die mich damals sehr, sehr stark geprägt hat. Ich hatte vielleicht, um mal auf das Thema zurückzukommen, ich hatte damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht Konzertpianistin zu werden, sondern Juristin, habe ich zu meinen Eltern damals gesagt, oh, es ist aber so schade, weil alles, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, war im Grunde umsonst. Und da hatte mein Vater damals gesagt, nee, das bist du möglicherweise noch zu jung dafür, das zu verstehen, aber nichts davon ist umsonst. Du wirst doch sehen, dass du von diesen Skillsets, die du dir angeeignet hast, noch sehr stark profitieren wirst. Und der hatte so recht. Weil tatsächlich sehr viele Dinge, Disziplin, aber auch dieses Multitasking. Man hat natürlich das Schulleben parallel laufen und bereitet sich parallel auf Wettbewerbe vor. Dieses Priorisieren, Fokussieren an den richtigen Stellen, Performen unter Druck. Alles das waren eigentlich Komponenten, die ich genauso heute in meinem Alltag ja auch sehe und erlebe. Insofern Disziplin in jedem Fall. Ich glaube, ein entscheidender Aspekt, der im Berufsalltag in Erscheinung tritt, ist, sich jeden Tag motivieren, das Beste zu geben und hart zu arbeiten. Das ist also ein Job als Anwalt in der Kanzlei, unabhängig von der Senioritätsstufe, ist einer, der sich absolut nicht planen lässt, im Sinne von, ich habe einen Arbeitstag von 9 bis 5 oder 9 bis 6, danach lasse ich den Stift fallen, sondern muss schon die Bereitschaft mitbringen, spätabends zu arbeiten, manchmal auch am Wochenende zu arbeiten, private Dinge hinten anzustellen, um zu planen, also die Flexibilität mitzubringen, zu springen, wenn es nötig ist. Weil das ist natürlich das, was unsere Mandanten uns schätzen. Und da die Bereitschaft mitzubringen, Vollgas zu geben, also wirklich 100% jeden Tag, erfordert natürlich, dass man auf sich Acht gibt, dass man diese Power und diese Energie irgendwie auch mitbringt. Das setzt natürlich voraus, dass man achtsam mit sich selber umgeht. Aber in den entscheidenden Momenten 100% zu geben, das ist etwas, was man idealerweise vorher schon gelernt hat oder spätestens bei Berufseinstieg bereit ist zu lernen.
Und ich bin sicher, das kriegen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Interessierten, auch ohne die vorherige Prägung als Konzertpianistin hin. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Einen Satz von dir fand ich auch noch schön, eine Satzvervollständigung. Du hast gesagt, wenn ich an meine ersten Berufsjahre denke, dann sinngemäß an eine Welt ohne KI. Welche Welt ist denn aus deiner Sicht besser? Die ohne KI oder die mit KI? Bezogen auf deinen Arbeitsalltag natürlich.
Ich bin ja ein absoluter Tech-Nerd. Insofern sind diese Entwicklungen, die ich aktuell beobachte, finde ich absolut positiv und positiv aufregend. Und ich sehe das als eine positive Entwicklung, die uns eher mehr Möglichkeiten bietet, noch effizienter zu arbeiten, Dinge, die wir alle ungern tun, also wirklich stumpfe Aufgaben der KI zu überlassen und mehr Zeit zu haben für Dinge, die wirklich strategisches Denken und eben Skills erfordern, die man einer KI nicht unbedingt zutraut. Also insofern, ich sehe diese Entwicklung durchaus als positiv und denke, in dieser Hinsicht jeweils ungern an die alten Zeiten zurück.
Okay, auch da hat deine Kollegin Estella in der Folge aus Mai schon super interessante Einblicke gegeben zum Thema KI im Kanzleialltag. Also hört da auch gern nochmal rein. Und wir beide, Elena, wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Kategorie und die nennt sich
To-dos und Träume.
Genau, To-dos und Träume, das ist immer die Kategorie, wo wir so ein bisschen auch einen Ausblick wagen wollen. Das haben wir hier und da auch schon mal in unserem bisherigen Gespräch gemacht, wollen das aber jetzt nochmal vertiefen. Wir haben schon über den Frauenanteil auf Partnerebene gesprochen, da haben wir schon gesagt, es wächst. Kannst du das auch generell für Freshfields als komplette Company, als komplette Kanzlei festmachen? Also wächst der Frauenanteil bei euch?
Ja, also ich glaube, wir hatten schon immer eine sehr ausgeglichene, also ich erinnere mich in meinem ersten Jahr, als ich auf unserer Einführungsveranstaltung war, ist nämlich auch diese Frage gestellt worden und die Zahlen, die damals präsentiert wurden, waren auch schon sehr, sehr ausgeglichen. Also auf der Associate-Ebene, auf der Einstiegsebene waren wir immer schon im Bereich 50-50 unterwegs, insofern komplett ausgeglichen. Es ist so, dass man natürlich, je seniorer man wird, wird die Frauenquote kleiner. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, den Frauen auch die Unterstützung zukommen zu lassen, dass sie diesen Weg gehen und dass wir auch in anderen Senioritätsstufen ein ausgeglichenes Verhältnis haben.
Mal angenommen, du setzt dich in dein jüngeres Ich zurück, in dein Referendariat oder du empfiehlst heute einem Jurastudenten oder einer Jurastudentin im vierten Semester irgendwas. Was möchtest du dir, deinem jüngeren Ich oder unseren Nachwuchstalenten mitgeben? Wo bist du heute schlauer? Was hättest du gerne früher gewusst?
Ja, es sind, glaube ich, vor allen Dingen zwei Dinge. Zum einen würde ich einem jungen Studenten mitgeben, sich weniger diesem Vergleichsdruck auszusetzen, also weniger links und rechts zu gucken, was machen andere, wie entwickeln sich andere, welche Noten haben andere, sondern sich viel mehr auf den eigenen Weg zu konzentrieren. Also ich glaube, das ist eines der Risiken, gerade bei Jurastudenten, die ich aus eigener Erfahrung noch kenne und die ich nach wie vor beobachte, ist dieser Vergleichsdruck. Ich glaube, da hat einfach jeder sein eigenes Tempo und die eigene Geschwindigkeit, wie schnell man sich in diesem Studium zurechtfindet. Es gibt einfach Leute, die wesentlich länger brauchen, um reinzukommen und dann aber die große Lernkurve hinbekommen und dennoch überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Und andere sind da etwas schneller und dann stagnieren die an irgendeiner Stelle. Und so nähert man sich dann irgendwo an. Also ich glaube, dass sich davon nicht verunsichern zu lassen, ist das eine. Das andere ist, das mag auf den ersten Blick etwas widersprüchlich klingen zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber es ist, glaube ich, kein Widerspruch, es sehr wohl links und rechts zu gucken und über den eigenen Tellerrand herauszuschauen während des Studiums. Ich hatte selbst das Privileg, Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung zu sein. Das heißt, ich musste gar nicht so viel richtig dazu tun. Ich war ständig konfrontiert von diesem breiten Angebot an Seminaren, an Kursen. Ich hatte ein relativ breites Netzwerk an Leuten, die auch vollkommen andere Fächer studiert haben. Und das fand ich im Nachhinein sehr, sehr förderlich. Also sich nicht hinter Büchern zu vergraben, in dieser einsamen Welt zu verschwinden. Und das mag auf den ersten Blick als klarer Fokus scheinen. Aber so im Nachhinein bin ich sehr stark davon überzeugt, dass dieses Herausgehen aus diesem Jura-Fokus und sei es in andere Bereiche reinschnuppern oder angrenzende Bereiche wie Rechtsphilosophie, Rechtsmedizin, das ist ja schon außerhalb des Kern-Jura-Studiums. Aber auch vollkommen andere Dinge wie vielleicht Sprachkurse, vielleicht sonst irgendwas. Also solche einfach Themen, die einen dazu bringen, diesen Fokus auf Kern-Jura-Fächer zu verlassen und sich einfach inspirieren zu lassen von anderen Bereichen. Ich glaube, gerade im Zeitalter von KI, wo es viel darum geht, flexibel zu sein und diese Flexibilität auch im Job anzuwenden, ist es wichtig, dass man diese Fähigkeiten auch im Studium schon trainiert. Und das ist, glaube ich, auch die einmalige Chance, die man während der Studienzeit hat, sich möglichst breit aufzustellen und viele, viele Themen aufzuschnappen.
Kurz vor Schluss möchte ich mit dir nochmal einen Ausblick wagen. Wie sieht eine Partnerschaft oder wie sieht die Arbeit in der Kanzlei in 10 Jahren aus? Gibt es Sachen, wo du sagst, das muss schneller gehen? Wir müssen uns noch weiter verändern. Hier müssen wir noch einen Zahn zulegen in Bezug auf Nachwuchsförderung, in Bezug auf Parität, in Bezug auf was du möchtest. Wo siehst du dich oder wo siehst du Freshfields in 10 Jahren?
Ich glaube, ein Aspekt, wo ich mich regelmäßig dabei erwische, dass ich mir denke, das geht nicht schnell genug voran, ist diese Rückkehr zu einer Präsenzkultur. Das ist ein Thema, das mich tatsächlich sehr beschäftigt. Und dieser Trend, den wir alle mitgegangen sind dank Corona ins Homeoffice, hat, glaube ich, eine massive Auswirkung gehabt auf das Berufsbild, auf die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, auch wie wir mit Mandanten arbeiten. Und meine Sicht auf die Dinge ist, dass das keine positive Entwicklung war. Und da hoffe ich, dass wir schneller dahin kommen, dass die Leute mehr Präsenz im Büro haben, dass man mehr miteinander arbeitet, wirklich vor Ort, weil ich das zumindest bei uns im Team auch sehe, dass das einen massiven Einfluss hat auf die Entwicklung von Associates, wenn man, weil sich einfach viel natürlicher Situationen ergeben, wo man, sei es in der Kaffeeküche, beim Mittagessen, Fragen stellt, Dinge mitbekommt, die vielleicht über den eigenen Tellerrand hinausgehen, viel, viel mehr mitbekommt, was es an Themen gibt, die im Umlauf sind, welche Herausforderungen bei welchem Kollegen möglicherweise gerade schlummern. Und also diese Themen haben einfach, das unterschätzt man, glaube ich, welchen Impact die haben auf die eigene Entwicklung, von zwischenmenschlichen Themen mal ganz abgesehen. Deshalb hoffe ich, dass selbst dort, wo es keine Präsenzpflicht gibt, dass die Leute das als Chance wahrnehmen und sich selbst einen Gefallen tun und auch ins Büro kommen, also unabhängig davon, in welcher Stage man sich befindet. Ich glaube, dass die Chance sollte man sich nicht entgehen lassen.
Okay, das ist tatsächlich eine unkonventionelle Meinung, glaube ich, oder zumindest eine, die man nicht so oft hört. Aber ich glaube, jeder von uns, zumindest die arbeiten, können das gut nachvollziehen, dass die schnelle Frage über den Schreibtisch, wenn ich sehe, der Kollege oder die Kollegin hat gerade Zeit oder ein offenes Ohr für mich, schneller gestellt ist als der Anruf oder die Zoom-Konferenz, die man dann extra einrichtet.
Das sind ja auch so sehr viele Aspekte. Das schließt sich vielleicht der Kreis zu den Themen, die wir vorhin besprochen haben. Allein schon so Dinge wie Mentoring. Ja, also sowas ergibt sich einfach nicht, wenn man die Person nur virtuell kennt. Mhm. Und diese Mentoring-Situationen, aber auch Mentoring-Relationships, die man sich aufbaut, die ergeben sich oder entwickeln sich, wenn man sich kennt, wenn man sich tagtäglich sieht. Und ich glaube, diese Chancen sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen.
Und trotzdem ist es sehr schön, dass wir den Podcast hier remote zwischen Düsseldorf und München aufnehmen konnten. Und wir kommen zu meiner letzten Frage, die ich immer am Ende einer Folge stelle. Wie sieht dein restlicher Tag und wie sieht deine restliche Woche mutmaßlicher in Präsenz im Büro aus? Nimm uns noch ein bisschen mit in deine nächsten Stunden und deine nächsten Tage, bitte.
Sehr gerne. Also heute, es klingt alles gar nicht so spektakulär, aber es sind heute natürlich noch einige Mandantentermine, wo wir bestimmte Arbeitsprodukte besprechen werden. Ich habe noch einige Besprechungen mit Kollegen aus meinem Team, wo wir Dinge, die noch heute herausgeschickt werden müssen, an Mandanten besprechen werden. Ich muss mich heute Abend in den Zug setzen und werde nach Brüssel fahren. Meine Tätigkeit ist, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt, im Grunde aufgeteilt zwischen dem Düsseldorfer und dem Brüsseler Standort, wo ich viel mit der Europäischen Kommission zu tun habe. Und da haben wir morgen Mandanten-Meetings. Reisen gehören natürlich dazu bei diesem Berufsbild und das habe ich den Rest der Woche auch noch anstehen. Das heißt, den Rest der Woche werde ich vermutlich in Brüssel verbringen.
Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand es sehr interessant. Heute Abend dann eine pünktliche Bahn und alles Gute und viel Erfolg für deine Aufgaben heute und in den nächsten Tagen. Danke, Elena, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ganz herzlichen Dank.
Wieder mal eine Folge, die beweist, dass Karrieren selten nach Plan verlaufen. Manchmal gehören schwere Entscheidungen dazu, manchmal auch einfach das richtige Timing oder eine Portion Mut. Besonders ermutigend fand ich, dass Elena gesagt hat, dass sich niemand verstellen muss, um etwas erreichen zu können und erfolgreich zu sein. Nehmt das doch gerne als eine von vielen wichtigen Botschaften aus dieser Folge mit. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung bei Spotify, Apple und Co. und über ein Abo, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Schaut auch gern nochmal in den Shownotes vorbei, dort findet ihr wieder nützliche Links zur Folge. Danke, dass ihr wieder dabei wart und bis ganz bald zu einer neuen Folge Talent Talks.
Talent Talks, der Karriere-Podcast von eFellows.net.